Wasser. Ich hab den.
So, moin miteinander. Schön euch zu sehen. Man merkt direkt, dass man in Ostfriesland ist, weil die Emotionen sind ein bisschen runtergefahren, das Wetter wird schlechter. Und wir trotzen dem und singen trotzdem. So in der Richtung. So lange her, dass ich in Ostfriesland mal gepredigt habe, ich musste mich erstmal daran gewöhnen, wie die Ostfriesen noch so drauf sind. Und ich glaube, ich habe es wieder verstanden. Ein bisschen reservierter, ein bisschen vorsichtig, aber wir sind ja auch ein kleines kriegerisches Küstenvolk. Ne? Ihr seid echt, ganz, ganz genau. Vor vielen Jahrhunderten eingewandert aus Skandinavien. Da kommen wir weg, daher die blonden Haare und die blauen Augen. Und 800 und ein paar Kekse haben versucht, die Wikinger aus Friesland zu erobern. Und dann haben wir die nach Hause geschickt. Und dann kamen die auch nie wieder, obwohl ich habe jetzt das Gefühl, der Pastor aus Aurich, da ist wieder ein Wikinger, der sich reingeschlängelt hat, so durch die Hintertür. Aber wenn der Pastor ist, wird er einer von den Guten sein. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Man kann nach Ostfriesland ja gar nicht kommen ohne Stau. Und ich dachte, am Sonntag geht das ein bisschen lockerer. Aber selbst am Sonntag, ja, kein Tee, du. Aber Wasser. Ja, wir nehmen ja jetzt alles. Ne? Ist ja Corona, da kriegt man nicht viel. Und ich hätte es mir aber niemals nehmen lassen, Rainer, bei deiner Ordination dabei zu sein. Und ein Stück weit, also bei deiner Geburt konnte ich noch nicht anwesend sein. Da war ich irgendwie abwesend und ich war auch nicht eingeladen. Aber ich war immerhin an dem Tag dabei, wo du dein Leben Gott anvertraut hast, dich für Jesus Christus entschieden hast. Ich war auch bei deiner Taufe dabei. Ja, und jetzt darf ich bei deiner Ordination dabei sein. Das ist ein ganz großes Vorrecht. Ja, und wer hätte das gedacht, ne? Wer hätte das gedacht, dass der Rainer Pastor wird. Richtig großartig. Da, Kreisliga B hat auch ein Tor gemacht. Großartig. Ja, und ich habe gedacht, ich nehme euch ein wenig mit in ein paar Gedanken, die für mich in meiner Biografie ganz entscheidend geworden sind und die mir auch geholfen haben, nicht nur mein Glaubensleben zu stabilisieren, sondern auch mein Leben als Pastor zu stabilisieren, weil ich glaube, Pastor zu sein ist eines der verrücktesten Berufe auf der Welt. Das machst du entweder nur, wenn du blöd bist oder berufen. Also es ist das doppelte B. Und wenn du selber nicht Pastor bist, verstehst du nicht, was ich sage, weil dann denkst du, wie kannst du so darüber sprechen? Aber nun, glaub mir, ich hab recht. Einfach per Berufswegen, weil ich bin ja schon ordiniert, so in der Richtung. Wer sucht sich das freiwillig aus? So viele Erwartungen, die an einen gestellt werden. Also so viele E-Mails, die man bekommt, was man alles zu tun und zu lassen hat. Da hätte man noch dran denken müssen. Und hast du auch Israel letztens noch erwähnt? Und was war mit der geistlichen Kampfführung? Und wann ist der Letzte zum Glauben gekommen? Und sollten wir jenes machen und dieses machen? So viele Erwartungen und es ist ja im Leben auch überhaupt so, dass so viele Erwartungen an uns gestellt werden, nicht nur an einen Pastor, sondern wir alle leben ja mit dem kompliziertesten Menschen zusammen, den es überhaupt nur gibt, mit uns selber. Und manchmal denke ich, die Stimmen in uns selber sind viel lauter als die Stimmen von anderen Menschen. Wir setzen uns manchmal selber viel mehr unter Druck, als andere Menschen uns unter Druck setzen. Und manchmal, ich weiß nicht, geht dir das auch so, manchmal diskutiere ich in meinem Kopf mit Menschen, die gar nicht im Raum sind. Und ich diskutiere mit denen minutenlang, manchmal fast stundenlang und rechtfertige mich oder erkläre ihnen irgendwas oder mache irgendetwas, bis ich irgendwann merke, die sind gar nicht da. Das findet nur in meinem Kopf statt. So, das meine ich damit. Man muss das mit sich selber gut leben können. Und wenn man sich selber leiten kann, glaube ich, dann kann man auch andere Menschen leiten. Wobei andere Menschen leiten ist viel leichter, als sich selber zu leiten. Weil bei anderen kann man ja sagen, mach das, mach jenes. Aber sich selber muss man ja auch da ordentlich leiten und begleiten. Und deswegen möchte ich uns hineinnehmen in das Leben von Jesus. Und nehme einfach vier Gedanken, die mich inspirieren bei unserem Herrn, das in meinem Leben umzusetzen. Und der erste Gedanke ist, Jesus war nicht abhängig von Menschen. Er sagt einmal in Johannes 5, Vers 41, ich bin nicht darauf aus, von Menschen Anerkennung zu bekommen. Aber bei euch ist das anders. Ich kenne euch und weiß, dass ihr der Liebe zu Gott keinen Raum in eurem Leben gebt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Doch wenn jemand anders in seinem eigenen Namen kommt, werdet ihr ihn mit offenen Armen aufnehmen. Wie solltet ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Jesus macht hier Folgendes deutlich. Unser Dilemma, in dem wir uns alle bewegen. Wir sind soziale Wesen und wir wünschen uns, dass wir gemocht werden. Also niemand geht in irgendeinen Raum rein und denkt, hoffentlich sind hier ganz viele Leute, die mich doof finden. So, jeder von uns möchte gemocht werden. Jeder von uns möchte Menschen in seinem Umfeld haben, die deutlich machen, yay, ich mag dich, du bist willkommen. Und wir suchen natürlich auch Anerkennung von Menschen, weil wenn uns keiner mag und uns keiner respektiert, ist das Leben ja auch nicht gut, ist das Leben ja auch nicht schön. Und Jesus macht aber das hier einigen geistlichen Amtsträgern, macht er das zum Vorwurf und er sagt, hey, eure Hauptmission ist, dass Menschen euch anerkennen. Das ist eure Hauptmission. Und deswegen habt ihr auch ein Problem mit mir, weil wenn ihr euch mir anvertrauen würdet, dann gäbe es ein paar Menschen weniger auf dieser Welt, die euch mögen würden. Und weil ihr das nicht aushaltet, deswegen vertraut ihr mir nicht. Deswegen glaubt ihr mir nicht. Das Wort Ehre, also die Bibel ist voll von dem Begriff Ehre. Wir sollen unsere Eltern ehren, Vater und Mutter ehren. Wir sollen den König ehren. Wir sollen Älteste in der Kirche ehren. Wir sollen die Bruderschaft ehren, also das Miteinander in der Kirche. Das Wort Ehre bedeutet, ich halte jemand für etwas Besonderes. Das hat Gewicht in meinem Leben. Nämlich nur Eltern ehren. Eltern ehren heißt ja Verwachsene nicht Eltern gehorchen, sondern Eltern ehren heißt sie wertzuschätzen, sie für etwas Besonderes zu halten. Sie haben Gewicht in meinem Leben. Aber es gibt eine Herausforderung da drin, die kann uns alle fertig machen. Nämlich, wenn wir davon abhängig sind, dass wir Anerkennung von Menschen bekommen, wenn das unsere erste Nahrung ist, dann bedeutet das, dass wir so manche eine Entscheidung im Leben falsch treffen, weil wir hier falsch getaktet sind. Und Jesus macht hier deutlich, ich bin nicht in erster Linie abhängig von Menschen, sondern in allererster Linie suche ich mit meinem Leben Gott zu ehren. Und es hatte manchmal Konsequenzen. Jesus hatte ja auch Angehörige, Mama, Papa war früh gestorben und seine Brüder. Und eines Tages in Markus 3, Vers 20 heißt es, Jesus ging nach Hause und es versammelte sich eine Menschenmenge bei ihm, sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen das erfuhren, so machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. So, Jesus war ja in der Theologie, sagen wir, 100% Gott und 100% Mensch. Mathematisch geht das nicht, aber theologisch geht das. Weil theologisch ist ja nicht logisch, es ist ja theologisch, es ist ja gottlogisch und Gott kann man eben nicht immer erfassen mit seinem kleinen Verstand. Und Jesus war dabei, hier Menschen zu dienen, coole, starke Predigten loszulassen, lebensverändert in das Leben von Menschen hineinzusprechen und er hatte keine Zeit zum Essen. Seine Verwandten fanden das skurril, die haben gedacht, das geht so nicht. Weißt du, in einem guten jüdischen Haushalt muss man dreimal am Tag essen und um 12 Uhr ist das Mittagessen auf dem Tisch und wenn du da nicht kommst, stimmt irgendwas nicht mit dir. Aber Jesus hatte eine Speise, die war ihm viel wichtiger als die Essensregeln. Er wollte Menschen berühren mit seinem Wort. Und die Verwandten haben das nicht verstanden. Die haben gedacht, Jesus hat den Verstand verloren. Finde ich immer mal einen interessanten Gedanken. Ne? Also wenn du mal so eine Umfrage hast, was denkt man über Jesus? Die wenigsten würden heute sagen, der hat den Verstand verloren. Aber seine Verwandten dachten, er hat den Verstand verloren, weil er hatte eine Priorität und seine Priorität war, ich will erst Menschen dienen mit dem Wort Gottes und dann kümmere ich mich darum, dass meine Verwandten glücklich sind. Aber die Verwandten haben das nicht verstanden. Die haben gedacht, als erstes ist es wichtig, dass du dich so benimmst, dass wir alle mit dir zufrieden sind. Und wenn das klar ist, dann können wir uns auch um den Rest kümmern. Und das ist ein Lebensstil, der macht uns komplett unfrei, weil irgendein Verwandter, irgendein Nachbar, irgendein Freund, irgendein Politiker, irgendjemand ist immer unzufrieden mit uns und wenn das uns diktiert, dann bedeutet das, wir leben kein Leben der Freiheit, sondern wir leben ein Leben der Unfreiheit. Und Jesus macht deutlich, hey, ich bin nicht abhängig von Menschen. Ich erinnere mich an einen lieben Onkel von mir, das vergesse ich nie wieder, als ich mich entschieden habe, Pastor zu werden. Und für ihn brach eine Welt zusammen. Wie kann man so einen bescheuerten Job wählen? Das ist doch nur dumm. Und er rief meine Mama extra an und machte deutlich, wie auch immer. Und ich weiß, ich saß dann bei ihm, besuchte ihn und er machte deutlich, Junge, ich will dir jetzt mal eine Lebenslektion mitgeben. Und wenn ältere Menschen dir sagen, sie möchten eine Lebenslektion mitgeben, da sollte man zuhören. Woll, sagt man in Nordrhein-Westfalen. Und ich höre ihm zu und er sagte, Junge, eins ist wichtig im Leben, du musst mit den Wölfen heulen. Den Satz hatte ich noch nie gehört, aber ich hatte ihn ziemlich schnell verstanden. Das bedeutete für ihn, hey, wenn das deiner Karriere nicht hilft, dass du an Jesus glaubst, dann schiebst du einfach den Glauben an Jesus zur Seite und dann geht Karriere first mit den Wölfen heulen. Pass dich an, seh zu, dass du nach oben kommst. Und ich habe gedacht, weißt du was? Nochmal NRW-Slang, kennt ihr hier nicht. Leck mich in die Tasche. Den habt ihr verstanden, ne? So, in der Nähe vom Ruhrpott, wo ich jetzt bin, die sind ein bisschen wie die Friesen, immer ein bisschen klar heraus. Da weißt du sofort, was gemeint ist. Da musst du nicht erst überlegen, was wollt ihr denn nun sagen? Leck mich in der Tasche. Das bedeutet wörtlich, leck mich an der Tasche. Aber das meint etwas ganz anderes. Es ist mir egal, was du sagst. Und weißt du was? Mit den Wölfen heulen klingt erstmal so gut. Aber das bedeutet am Ende, du führst dein Leben in Unfreiheit, weil du bist ständig davon abhängig, was irgendeiner über dich denkt. Aber weißt du was? Am Ende des Tages musst du in den Spiegel schauen können und du musst sagen können, in Verantwortung vor Gott, das, was ich gemacht habe, ist der Weg gewesen, den Gott für mich gewählt hat. Und dazu stehe ich. Einige Jahre später liegt derselbe Onkel auf dem Sterbebett. Und ich bin wieder am Start. Und weißt du was? Auf einmal hatte sich das Leben gedreht. Weil die Arbeitskollegen waren schon alle nicht mehr da. Das Bankkonto interessiert, weißt du, es interessiert wirklich keinen Sterbenden. Ich habe noch keinen Sterbenden begleitet, der gesagt hat, ich wünschte, ich hätte 2000 Euro mehr auf dem Konto. Dann könnte ich jetzt im Frieden sterben. Weißt du was, das hat alles gar keine Bedeutung. Mit den Wölfen zu heulen, heißt dann am Ende, ich bin alles los. Und am Ende gibt es eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausträgt. Und weißt du was? Da war ich wieder da. Und ich konnte sagen, hey, ich habe keinen Wolf mitgebracht, aber ich will dir etwas sagen. Auch im letzten Moment deines Lebens gibt es eine Gnade, die ist größer als alles, was du bisher erlebt hast. Weil Jesus Christus ist nicht nur der, der mit uns leben will. Jesus Christus ist auch der, auf den du bauen kannst im Sterben. Und das unterscheidet den Glauben von allen anderen Dingen im Leben. Ich gönne dir dein großartiges Auto. Ich möchte auch kein Glaubensauto fahren. Wisst ihr, was ein Glaubensauto ist? Das ist ein Auto, das haben Prediger, wenn sie mit ihrer Ausbildung anfangen. Das Ding fährt nur mit Handauflegung, mit Ölsalbung, mit Sakramenten oder wenn du einen guten Nachbarn hast. Sonst läuft, ich gönne dir das nicht, dass du ein Glaubensauto hast. Fahr das beste Auto, aber weißt du was? Es gibt Dinge im Leben, da hilft dir weder der ostfriesische Traum von einem Auto und einem Haus und einem sicheren Job und einem Job bei VW oder bei Meier oder wo auch immer. All diese Dinge haben keine Bedeutung. Das, was Bedeutung hat, ist, wenn du im letzten Moment deines Lebens ohne Angst und ohne Panik sagen kannst, ich gehe nach Hause. Jetzt kommt Jesus in eine Situation, die ihn als Mensch extrem belastet. In Markus 14, Vers 34, da ist er kurz vor seinem Tod und er weiß, dass er sterben wird und er weiß, es wird brutal hart. Es wird das Schlimmste, was er jemals erlebt hat. Schmerz, Folter, Trennung von Gott, all das wartet auf ihn. Und jetzt sagt er seinen Jüngern, also Jünger heißt Schüler, seinen Nachfolgern, seinen Freunden, er sagt ihnen Folgendes: Jungs, meine Seele ist zu Tode betrübt. Und den Satz hatten sie von Jesus noch nie gehört. Jesus, der Mensch, ist zu Tode betrübt. Er ist richtig fertig. Er hat Angst. Und was macht er? Er bittet seine Freunde, bleibt hier, wacht und betet für mich. So, das, was eben gottgläubige Leute tun. Betet für mich. Und Jesus hatte noch nie um Gebet gebeten. Jesus war der, der für Menschen gebetet hat. Er selbst ging ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, das ist übrigens ein Wort für Gott, das nur einmal so in der Bibel vorkommt. Aber, das heißt Papa. Und er nennt Gott in dieser Leidensstunde Papa. Papa, Vater. Alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Ich will nicht leiden, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Merkt ihr, in was für einem Kampf da Jesus steht? Jetzt geht er zu seinen Freunden zurück und was stellt er fest? Sie schlafen. Da sagte er zu Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Petrus, weiß ich auch nicht, tut mir leid. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jetzt geht Jesus wieder weg und betet noch einmal dasselbe. Er ringt um sein Leben. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Wenn Petrus nicht mehr weiß, was er antworten soll, dann ist das wirklich ein besonderer Moment. Nicht mal Petrus sagte was, weil sie schämten sich. Jesus betet einmal um Beistand, einmal um Gebet und alles, was wir hinkriegen, ist einschlafen. Als er das dritte Mal zurückkommt, wieder die gleiche Geschichte, sagt er: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Dann merkst du so, das war so ein menschlicher Satz. Noch länger schlafen, noch mehr ausruhen. Es ist soweit, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen, der mich verrät, ist da. Jetzt würde ich Folgendes machen, wenn ich Jesus wäre. Als allererstes wäre ich von meinen Freunden tief enttäuscht. Als zweites würde ich das Wort Enttäuschung mit Verletzung austauschen und würde sagen, ich bin tief verletzt. Und als drittes würde ich folgendes Fazit ziehen: Diesen Jungs werde ich nie wieder vertrauen. Das wäre menschlich normal gewesen, weil wir alle sind soziale Wesen, brauchen Ermunterung und Liebe von Menschen. Und Jesus wird in seiner größten Not alleine gelassen. Aber trotzdem sehen wir genau die Leute, die hier eingepennt waren. Das waren die Leute, die Jesus später gebraucht hat, um diese Welt zu verändern. Und ohne diese Menschen wären wir heute noch so und würden Wotan und Thor und Odin anbeten und im Kaffeesatz gucken, ob wir unsere Zukunft finden. Das ist der Glaube der alten Friesen. Und als die ersten Missionare kamen, da rollten die Köpfe. Die haben einen Preis dafür bezahlt, dass unsere Vorfahren bereit waren, das Evangelium zu hören. Und trotzdem gebraucht Jesus genau diese Menschen, die ihn enttäuscht haben. Und hier kommen jetzt die Sachen, die wir daraus lernen müssen. Weil Jesus glaubte nicht an die Menschen, Jesus glaubte an Gott, der mit den Menschen klarkommt. Das ist ein Riesenunterschied. Und das sind, glaube ich, transformierende Wahrheiten, die wir von Jesus lernen können. Und hier kommen die Sachen, die den Menschen Jesus verankert haben, in Gott selber. Er sagt, weil er wusste, was passiert, Johannes 16, Vers 31, sagt er, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo ihr davonlaufen werdet, jeder dorthin, wo er herkommt, und ihr werdet mich alleine lassen. Also er prophezeit seinen eigenen Leuten, die Zeit kommt, da verschwindet ihr alle, ihr werdet mich alleine lassen. Und jetzt wäre der Gedanke, der nächste, ich bin tief enttäuscht von euch, dass ihr das tun werdet, aber das sagt er nicht. Er sagt, ihr werdet mich alle allein lassen, aber ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Was Jesus bewahrt hat vor einer gewissen Bitterkeit, ist der Gedanke, dass er wusste, Menschen können dich enttäuschen. Das ist das Wesen des Menschseins. Aber ich bin nicht alleine, auch wenn ich gerade allein gelassen werde. Der Vater ist bei mir. Und das, was für Jesus nicht eine billige Ausrede war, sondern ein großartiger Trost, ist eine Kraftquelle, von der ich denke, dass wir sie oft nicht angezapft haben, nämlich derselbe Vater, der für Jesus da war, derselbe Vater ist für uns da. So, und das Beste, was wir tun können, wenn wir uns alleine fühlen und wenn wir uns alleine gelassen wissen, ist nicht bitter zu werden, Menschen anzuklagen, sondern zu wissen, ist egal, was passiert, ich bin nicht alleine, Gott, der Vater, ist bei mir. Und dann wird aus einer frustrierenden Situation, wird eine Situation, die uns zur Resilienz führt und die uns umso mehr unabhängiger von Menschen macht, aber wir gleichzeitig nicht verbittern und uns isolieren. Der zweite Gedanke dahinter, neben ich bin nicht alleine, das findest du in Johannes 6, Vers 57. Da sagt er, wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Das überlesen wir ganz oft. Jesus sagte, ich lebe um des Vaters Willen, ich lebe für den Vater. Das will ich mal ganz kurz erklären. Also natürlich leben wir alle auch, um Einkommen zu haben und wir leben, um eine Familie zu haben und wir leben, um von Gott gebraucht zu werden und wir leben, um Kirche zu bauen und wir leben, um unsere Freunde mitzunehmen auf unserer Reise des Glaubens. Das ist alles richtig, aber es ist auch nicht ganz richtig, weil eigentlich leben wir nicht für Resultate, sondern eigentlich sollten wir leben für Gott, für den Vater im Himmel. Und das wiederum macht uns unabhängig von den Resultaten und das wiederum hilft uns, dass wir gute Resultate haben können. Weil wer nur vom Erfolg des Lebens lebt, der ist irgendwann ziemlich alleine gelassen, weil das Leben beinhaltet nun mal nicht nur steil nach oben und immer Erfolg und es geht immer nach vorne, beruflich und familiär und kirchlich. Das Leben beinhaltet eben Enttäuschungen, Frustrationen und wenn wir leben für die Ergebnisse des Lebens, dann ist unser Leben eben komplett hin und her geworfen von allen möglichen Herausforderungen. Aber Gott möchte uns deutlich machen, hey, du lebst nicht für deine Kirche. Obwohl du Teil der Kirche bist. Du lebst nicht für deine Familie, obwohl du selbstverständlich deine Familie lebst. Du lebst in allererster Linie für den Vater im Himmel. Warum ist das so ein Schlüssel zur Freiheit? Ganz einfach, weil uns das unabhängiger macht von Menschen. Und das heißt ja nicht, dass wir uns von Menschen isolieren. Erst dann sind wir befähigt, Menschen wirklich zu dienen, wenn wir nicht davon abhängig sind, dass sie uns zwangsweise zurücklieben. Weil so oft dienen wir Menschen und eigentlich dienen wir gar nicht Menschen, eigentlich dienen wir uns selber damit, weil sobald es kein Feedback von den Menschen gibt, sind wir unglücklich. Aber Gott möchte, dass wir in der Lage sind, Menschen zu lieben und Menschen zu dienen, auch wenn nichts zurückkommt. Und das geht nur, wenn dieses innere Loch, das wir alle haben, wenn das gefüllt ist mit der Liebe von Gott, dann kannst du auch damit leben, dass du jemandem was Gutes tust und er sagt nicht mal Danke. Dann kannst du damit leben, dass du jemanden beschenkst und das kommt nicht zurück und du verbitterst nicht, nee, dann mache ich das nie wieder, weil du machst das in erster Linie für den Vater. Und das macht einen riesen Unterschied. Du musst Menschen nicht mehr aussaugen, dass sie dir etwas zurückgeben, sondern du kannst sie einfach beschenken. Und wenn sie dir nicht zurückgeben, dann ist das überhaupt nicht schlimm, weil du hast das ja gar nicht für sie getan. Du hast das für Gott getan. So, nehmen wir mal ein Worst Case. Toller Kollekteneimer. Stell dir mal vor, der nette Kollege, das macht er nicht, das ist Blödsinn, das sind für ihn sicher auch nur Peanuts, aber stell dir mal vor, der würde jetzt mit dem Kollektenkorb, wir wären jetzt eine Kirche mit 10.000 Menschen und da wäre 20.000 Euro drin und er würde denken, ja cool, da kaufe ich mir eine kleine Hütte auf den Bahamas und zack, weg wäre er. Und wir hätten alle unser Geld reingeschmissen. Soll ich dir was sagen? Ich würde mir nicht eine Sekunde Sorgen machen um mein Geld, weil ich habe es gar nicht der Kirche gegeben, ich habe es Gott gegeben. Und die Kirche hat es verwaltet. Aber der Verwalter hat es weggenommen. Ja, aber es ist sein Problem, das ist nicht mein Problem. Ich habe es sowieso für Gott gemacht. Es ist ein Riesenunterschied. In beiden Fällen gebe ich etwas, aber wie sich das für mich anfühlt, ist ein Riesenunterschied. Der dritte und der vorletzte Gedanke ist, der Vater ist sein Belohner. Besondere Betonung für Pastoren. Lieber Rainer und liebe Kollegen, die Gemeinde muss uns nicht belohnen. Wenn sie das tut, ist das großartig. Und es ist sicherlich kein Lob für eine Gemeinde, wenn sie ihre Pastoren und ihre Ältesten nicht wertschätzen und nicht loben. Das ist eine Unsitte, das ist keine gute Kultur. Aber in der besten Familie geht ja schon mal was schief. Unser Belohner ist nicht die Kirche. Unser Belohner ist Gott selber. Jesus sagt einmal in der Bergpredigt in Matthäus 6 und dort Vers 4, was du gibst, das soll verborgen bleiben. Das betrifft nicht nur das Geld. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Das Gute ist, wenn wir das, was wir tun, nicht für Menschen tun, sondern in erster Linie für Gott tun, dann ist das gar nicht so schlimm, wenn Menschen das übersehen, weil unsere Belohnung kommt von Gott und unsere Belohnung kommt nicht von Menschen. Und meine Erfahrung ist, es ist eigentlich gar nicht schlimm, wenn Menschen nicht sehen, was wir getan haben, weil Gott ist ein viel besserer Belohner als Menschen. Und Gott ist ja nicht eine unpersönliche Masse irgendwo im Weltraum, sondern Gott ist ein liebender Vater. Und wenn wir Dinge von ganzem Herzen für ihn getan haben, seine Belohnungen sind in der Regel wesentlich besser als unsere Belohnungen, die wir uns selber organisieren könnten oder die Menschen für uns haben. Ich möchte dich ermutigen, in diesen Lebensstil reinzukommen, weil deine Qualität des Lebens wird enorm sich steigern. Und der allerletzte Gedanke, auch wenn er kindisch klingt, ist er nicht kindisch, sondern kindlich. Jesus ist circa 30 Jahre alt. Er lässt sich taufen und geht damit von seinem Job als Zimmermann in die Berufung hinein, die er als Sohn Gottes hat. Und nachdem er getauft ist, geht der Himmel auf und eine Stimme spricht: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Mein Jesus ist 30 Jahre alt, er ist jetzt kein kleiner Junge mehr. Und natürlich ist er der ewige Gottessohn, aber auf dieser Erde ein 30-jähriger Single-Mann. Und er geht den ersten Schritt in seinen Dienst hinein. Er lässt sich taufen, obwohl er der Einzige war, der es nicht nötig gehabt hat, getauft zu werden. Und nach der Taufe öffnet sich der Himmel. Und hier siehst du den Charakter Gottes so deutlich herausschillern. Gott sagt ihm einfach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Jetzt könnte man ja denken, das weiß Jesus doch. Und warum muss der Himmel aufgehen und eine Stimme kommen? Der weiß doch, dass er geliebt ist. Nun, Gott weiß, dass Jesus Mensch ist und dass wir als Menschen eine besondere Verbindung damit haben, wenn uns Menschen etwas Liebevolles zusprechen. Weil es ist egal, wie intelligent wir sind, wir können uns nicht selber die wirklich wichtigen Dinge im Leben zusprechen. Deswegen haben Kinder Eltern. Und die Identität der Kinder wird extrem stark über die Eltern geprägt. Weil das Kind kann sich nicht selber zusprechen. Ich bin ein tolles Kind. Ich bin ein geliebtes Kind. Es ist davon abhängig, dass die Eltern das dem Kind zusprechen. Und wir sollten das alle lernen, dass wir das, was wir für Menschen empfinden, dass wir das auch sagen. So oft sind wir eine Truppe von Leuten, wir sind zu cool für so etwas, wir mögen das nicht sagen, das fühlt sich komisch an, aber ich will dir etwas sagen. Wenn wir es lernen würden in unseren Familien, an unserem Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, in der Kirche, uns zu sagen, was wir füreinander empfinden, dann hätten wir ein Klima, wo Menschen aufblühen würden, wo Menschen sich erholen könnten und wo Menschen von der Kirche, von Jesus angezogen werden, weil es dieses Klima der Liebe und der Wertschätzung in einer kälter werdenden polarisierten Gesellschaft nicht mehr gibt. Und Gott selber drückt das aus seinem Sohn gegenüber. Jesus, du bist mein geliebter Sohn. Gott hat es nicht gedacht, Gott hat es gesagt, Gott hat es ausgesprochen. Und ich glaube, dass das einen mega Unterschied für Jesus gemacht hat, dieses Wissen, ich bin sein geliebter Sohn und an mir hat er Freude. Weil in uns allen ist Selbstzweifel, in uns allen ist die Frage, bin ich etwas wert? Bin ich etwas Besonderes? Gibt es etwas, was liebenswert ist an mir? Und Gott nimmt diese Selbstzweifel und spricht dir genau dasselbe zu wie Jesus Christus und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und wenn das dein Herz erreicht, will ich dir Folgendes sagen, dein Leben wird sich verändern. Dein Leben wird sich verändern, weil Gott ist keine Religion, Gott ist kein stumpfes Wesen, Gott ist kein Regelwerk, Gott ist in erster Linie ein Vater und wir alle sehnen uns nach diesen Worten des Vaters im Himmel. Es gibt jemand, der wirklich Ahnung hat, der wirklich alles beurteilen kann und wenn er uns zuspricht, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Freude, dann verändert das unser Leben, dann macht das unser Herz heil, dann macht uns das sicher, dann gibt uns das nicht Selbstsicherheit, sondern Gottsicherheit und weißt du was, dann können wir auch damit leben, wenn es Menschen gibt, die uns nicht mögen, weil wir sind ja nicht abhängig davon, sondern wir sind in erster Linie abhängig von Gott selber. Und diese Abhängigkeit führt in die Freiheit, während die Abhängigkeit von Menschen in die Unfreiheit führt. Und deswegen hat Jesus zuerst diese Beziehung gepflegt. Deswegen hat er sie gesucht früh am Morgen. Das war seine erste Priorität. Da suchte er seine Bestätigung. Und hier kommt, glaube ich, das Geheimnis. Jesus konnte die Ablehnung von Menschen aushalten, weil er die Bestätigung von Gott hatte. Jesus konnte das aushalten, dass seine Verwandten dachten, er ist bekloppt, weil er von Gott wusste, dass er ein geliebter Sohn ist. Jesus konnte das aushalten, dass die Pharisäer ihn ablehnten und sagten, hey, der ist ein Spinner, der ist vom Teufel, Beelzebub ist in ihm, weil er wusste, dass der wahre heilige Gott des Himmels sein Vater ist, der ihn liebt. Und ich verrate dir etwas. Das ist ganz egal, ob du ein Jahr bist oder fünf Jahre oder 50 oder 70 oder 80 oder 90. Das Schönste ist, wenn das wichtigste und größte Wesen im Universum, Gott der Vater, uns zuspricht. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Das gibt uns Identität. Das gibt uns Wert. Und weißt du was? Es gibt uns nicht nur Wert, sondern in diesem Klima blühen wir auf und unser Potenzial wird sich entfalten, weil in dir steckt viel mehr, als du denkst. Es muss nur rausgeholt werden. Und das, Rainer, das möchte ich dir mitgeben. Die Quelle, aus der du lebst und deinen Dienst noch 30 Jahre machen kannst, ist nicht die Kirche, sind nicht die Mitarbeiter der Kirche. Die Quelle ist Gott selber. Und wenn du genügend davon aufsaugst, dann kannst du auch Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht jedem gefallen. Aber du bist nicht abhängig davon. Du bist abhängig davon, dass Gott diese Entscheidung konfirmiert. Sonst wird man verrückt, sonst reißt es einen auseinander. Gerade, wenn man eher zum Stamme Friedenswahrer gehört, so wie das bei mir normalerweise der Fall ist. Dieses Wissen, wir sind von Gott geliebt, wir sind nicht allein, es ist egal, was passiert, Gott ist auf unserer Seite, ist dann eben keine Religion mehr, sondern ist dann ein befreiender Lebensstil, der uns hilft, im Glauben zu leben, der jedem Christen hilft, wenn er das mehr lernt, der aber auch uns Pastoren hilft, Menschen mehr zu lieben, indem wir zuerst Gott lieben und von ihm die Sicherheit bekommen. Und das setzt uns frei, auch Menschen zu dienen, auch wenn man manchmal nicht Wertschätzung zurückbekommt. Und wenn man sie zurückbekommt, umso besser. Man kann sie genießen, weil man ist nicht abhängig davon. Der Genussfaktor ist viel, viel höher. Und das wünsche ich dir, Rainer. Das wird deine Seele gesund halten, weil wir wollen, dass du als Pastor in Rente gehst. Und deswegen ist es so wichtig, diese Dinge so früh wie möglich zu lernen. Ich habe zu lange gebraucht, aber besser spät als zu spät. Und genau das wünsche ich dir und das wünsche ich auch deiner Kirche und das wünsche ich jedem Einzelnen hier. Das ist lebensverändernd. Und jeder, der das einmal erlebt hat, dem schaust du in die Augen und du merkst, ja, du hast es. Du hast das verstanden. Und wenn du das noch nicht verstanden hast, dann möchte ich dir Folgendes empfehlen. Weißt du was, du brauchst nicht eine Religion. Du brauchst nicht einfach einen stumpfen Glauben. Was du brauchst, ist eine lebendige Beziehung zu Gott selber. Und das verändert dein Leben. Und deswegen gibt es auch Kirche. Nicht, weil Kirche besser ist, weil wir bessere Menschen haben, sondern wir haben Menschen, die das erlebt haben und die das weitergeben. Und wenn du das weitergibst, dann ist das das Wesen der Kirche. Das sollen mehr Menschen erleben. Nicht, weil wir irgendwelche selbstgefälligen Frömmler sind, sondern weil wir aus dieser Beziehung zu Gott unsere Energie und unsere Kraft schöpfen. Und das gilt eben nicht nur für Pastoren, das gilt für jeden Einzelnen, der mit Gott unterwegs ist. Und wer nicht mit Gott unterwegs ist, dem wünsche ich das so sehr von Herzen,